Ich glaube, dass ich schon dafür gemacht war, ein Handwerk zu erlernen. Und ich kann mich leicht eindenken aus der Keramik raus. Es hat sich erweitert um Glas, wir machen gerade ein Projekt in Japan mit Papier. Man kann sich auch in die Gewerke dann hineinversetzen.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Im Oktober zu Gast ist die Designerin und Keramikmeisterin Stefanie Hering. Kurz nach dem Mauerfall kam die gebürtige Schwäbin nach Berlin und machte sich mit ihrer allerersten Keramikkollektion selbstständig. Kurze Zeit später wurden Einkäufer von Bergdorf Goodman, Kuratoren des MoMA in New York, aufmerksam. Und heute exportiert sie unter ihrem Label Hering Berlin ihre eleganten Erzeugnisse in 70 Länder. Wie sie das geschafft hat und wie man hochwertige Teller von Massenware unterscheiden kann und warum überhaupt Speiseteller in Taiwan grundsätzlich kleiner sind als in Deutschland, all das erzählt sie uns in der Oktoberausgabe des Podkalenders. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Harper's Bazaar Podkalender im Oktober, liebe Stefanie Hering.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Stefanie, dein Firmensitz ist am Mexikoplatz in Zehlendorf in Berlin. Wie muss man sich das bei dir vorstellen? Wie viele Mitarbeiter hast du und wie arbeitet ihr Tag um Tag?
Also wir sind vor 3 Jahren an den Mexikoplatz gezogen, in die Lindenthaler Allee 5, in eine alte Villa, denkmalgeschützt von 1905, und haben da eigentlich unsere Welt hineingebracht, wo wir alles ausleben können, was so zu unserer Marke gehört.
Hering
vom
Berlin.
Hering Berlin, genau. Und wir arbeiten hier mit 15 Mitarbeitern, vom Vertrieb über Design, über Grafik, alles Mögliche, was dazu gehört. Die Produktion haben wir nicht hier, aber unser Showroom ist hier. Wir haben einen Ort, wo wir unsere Gäste empfangen können aus der ganzen Welt, mit ihnen Projekte ausarbeiten. Und wenn die dann auch noch von weiter her kommen, haben sie auch noch die Gelegenheit, bei uns dann zu übernachten. Also haben wir ein Gästezimmer für unsere Kundschaft.
Ja.
Und so ist es sozusagen alles in einem. Und im Sommer, wenn das Wetter danach ist, noch einen schönen Garten, wo man sich draußen vergnügen kann und
ja,
wo genügend Access Points sind, dass man auch im Freien arbeiten kann.
Ja.
Also so die ganze Welt von Hering Berlin können wir hier abbilden.
Ja. Stefanie, du bist Designerin und Keramikmeisterin. Wie beginnt so eine Karriere als Keramikmeisterin?
In meinem Falle ist es schon, oh mein Gott, wenn ich es zusammenrechne, glaube ich, über 40 Jahre her. Eine Lehre zur Keramikerin in einer Zeit, wo alles irgendwie doch eine etwas alternativere Szene hatte und man in die Indienläden ging, in Stuttgart, in die Dschunke und sich da mit Patchouli-Düften umgab. Und da war irgendwie, das Handwerk hatte einen anderen Stellenwert vielleicht als heute, aber auf jeden Fall, ich wollte damals ein Handwerk erlernen und das keramische Handwerk. Als ich da mit in Kontakt kam, merkte ich auch eine gewisse Begabung zu haben und habe das weiter verfolgt und habe eine Lehrstelle ergattert und habe dann diesen Beruf erlernt, Scheibentöpferin, und habe dann da nach 3 Jahren meine Lehre absolviert.
Lief das vielleicht nicht damals, ich könnte mir jetzt so vorstellen, für Eltern, nicht unter Hobby? Haben die sich nicht gewundert, dass das dein Berufswunsch ist?
Nee, interessanterweise nicht. Also sie haben nochmal versucht, mich in eine andere Richtung zu lenken, ob ich nicht doch lieber in einen großen Konzern wie Mercedes möchte und dort eine Ausbildung zur Fotografin zu machen. Aber irgendwie war ich nicht abzubringen von meinem...
Ja, klar. Muss man dazu
sagen. Hört es immer noch. Den Dialekt kriegt man nicht ganz raus, auch nach so vielen Jahren.
Wir sind ja auch
aber
so viele.
Aber stehe auch dazu.
Stuttgart, genau. In Berlin.
Die Exilschwaben, genau.
Nee,
also das glaube ich nicht. Sie standen dann hinter meinem Entschluss, als ich ihnen doch klar gemacht habe, dass das sein muss. Und man wundert sich ja dann, oder letzten Endes, man erfährt ja dann doch auch von alleine, okay, wo bringt einen so einen Beruf hin und wie kann man davon leben und wie geht man dann tritt man seine nächste Reise an? Und klar kamen einem zwischendurch auch mal Zweifel, ob das die richtige Entscheidung war. Aber heute im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, ich bin jeden Morgen und stehe bislang jeden Morgen gerne für diesen Beruf auf. Und das ist schon eigentlich ein großes Glück, wenn man das, glaube ich, sagen kann.
Du bist ja auch sehr erfolgreich geworden. Aber chronologisch sind wir jetzt noch dabei. Du hast gerade eine Lehre gemacht und dann hast du die Fühler ins Ausland ausgestreckt. Du bist nach Irland, nach Dänemark gegangen und hast dort was gemacht? Bei wem?
Ja, also wenn man so eine Lehre hat nach 3 Jahren, dann in Deutschland hat man damals, glaube ich, am Ende 400 D-Mark verdient im Monat.
Ja.
Da kann man als Gesellin, habe ich gemerkt, gut, da wird auch nicht, kommt auch nicht so viel bei raus. Da dachte ich, aber dazulernen möchte ich schon. Der Beruf hat mir Spaß gemacht. Dachte, wo lerne ich da was? Und bin sozusagen in das englischsprachige europäische Ausland gegangen, weil dort natürlich durch die Bernard Leach-Tradition der Keramik auch viel natürlich geboten war. Und mich hat es nach Irland gezogen. Und ich dachte, da verdiene ich vielleicht nichts, aber ich lerne die Sprache. Und am Ende war es aber so, dass ich die Sprache gelernt habe und was verdient habe. Ja. Somit war das gar keine schlechte Erfahrung. Und habe da eine keramische Werkstatt sozusagen gemanagt und habe für den die Lager voll gedreht mit Namenstassen und keltischen Motiven, Wandreliefen und alles Mögliche. Also es war eine sehr lustige Zeit, direkt am Meer in Irland, in Ventry, Dingle Peninsula.
Das, wie schön.
Der Ort hatte mehr Kneipen als Einwohner, glaube ich.
Aber du warst fleißig und du bist vielleicht schneller als andere, oder was heißt, du hast denen die Lager voll gemacht?
Genau, also zu dem Zeit war natürlich klar, man verdient nach Stückzahl und nicht nach Stundenlohn. Und da ich doch recht geschwind bin, was man mir nachsagt, konnte ich da denen ordentlich die Lager füllen und hatte natürlich einen Bombenstundenlohn. Und die waren aber happy und ich auch. Und damit waren deren Jahresproduktion und Verkauf für den Sommer gesichert. Und mir hat Spaß gemacht. Und es war eine lustige Zeit. Und danach ging es weiter nach so einem, wenn man das ist eigentlich wie so, die Lehre hat man, oder nach der Lehre Gesellenzeit geht man ja auf die Walz. Und ich bin in dem Sinne, war das in Irland und hab's dann, danach ging es weiter nach Dänemark. Und dann war aber auch so, okay, doch wieder ein Rutsch zurück nach Deutschland, habe da einen Keramiker getroffen, der zu der Zeit aus der DDR rausflog, aber sehr, sehr begabt war, wo ich dachte, ah, da kann ich auch noch was dazulernen. Und nach den 3 Jahren dann Gesellenzeit war doch für mich auch klar, okay, viel Erfahrung gesammelt, aber was will eigentlich ich und was ist meine Sprache, was möchte ich eigentlich der Welt mitteilen, und habe dafür dann beschlossen, dass ich nochmal sozusagen die Schulbank drücke und das Studium angehe, und habe an der Keramischen Fachschule im Westerwald in Hürgrenzhausen dann keramische Gestaltung studiert, nochmal 3 Jahre, und fand meinen Stil und hatte dort alle Möglichkeiten sozusagen zum Experimentieren, was sehr toll war.
Du hast gerade gesagt, du hast mit 16 schon gemerkt, du hast auch ein Talent für das Arbeiten oder das Keramiken. Was hat man dann genau? Also was kann man, was andere nicht können?
Ich glaube, es ist so, vielleicht hätte, wenn man mich in die Schreinerbank gestellt, vielleicht auch geklappt, oder Goldschmiede, oder, also ich würde von mir sagen, ich habe ein handwerkliches Talent,
okay,
und kann mit Rohstoffen umgehen. In dem Fall war es die Erde, der Ton, der in meine Hände kam, und da habe ich mich auch nicht ganz ungeschickt angestellt. Also ich glaube, dass ich schon dafür gemacht war, ein Handwerk zu erlernen. Und heute merke ich, dass viele verschiedene Rohstoffe, ich kann mich leicht eindenken. Wir sind heute aus der Keramik raus, oder nicht raus, aber es hat sich erweitert um andere, um Glas, wir machen gerade ein Projekt in Japan mit Papier. Also man geht immer so ein Stück weiter, und das macht natürlich Spaß, und man kann sich auch in die Gewerke dann hineinversetzen.
Selbstständig gemacht hast du dich im Jahr 1992, und du hast dann sehr schnell eine eigene Kollektion entworfen. Also eine Keramikkollektion in dem Fall noch.
Nee, Porzellan.
Porzellan. Wie geht man das an? Wie sagt man, okay, mich gibt's jetzt, mit mir muss man rechnen, welche Kriterien legt man an? Sagt man, ich möchte etwas machen, was kommerziell erfolgreich ist auf jeden Fall, oder etwas, was es noch nie gegeben hat, oder etwas, was es gegeben hat, aber besser? Welchen Maßstab legt man an?
Also ich habe mein Studium dazu genutzt, herauszufinden, was ist meine Sprache und was möchte ich der Welt mitteilen und vor allen Dingen mit welchem Material und Wenn man in der Keramik arbeitet, ist Porzellan, zählt schon mit zur Königsdisziplin. Und ist ein schwieriger Rohstoff, auch in der Verarbeitung sehr eigen. Und mit meiner Art der Technik, also des Freihanddrehens, habe ich mir einen Rohstoff zu eigen gemacht, der so eigentlich gar nicht verarbeitet wird, und habe meine eigene Sprache entwickelt. Für mich war ganz wichtig, dass ich Stücke entwerfe, die wiedererkennbar sind. Also ich wollte nicht in der breiten Masse untergehen und mit Strukturen zu arbeiten. Und vor allen Dingen ganz wichtig, wenn man so einen kostbaren Rohstoff hat, was man eigentlich als weiße Erde bezeichnet, was ja eh schon ein Wahnsinn ist, dass man das produzieren kann und auch die Geschichte vom Porzellan bedenkt, war das für mich ganz wichtig, darin eine Position zu beziehen und eine Gestaltung zu zeigen, die, ja, ich würde mal sagen, schon auch einzigartig ist. Und mit diesem Ansatz, mit den strukturierten Oberflächen in der Serie gemacht oder Kleinserie, wie es damals auch war, habe ich mich dann getraut, international aufs Parkett zu gehen, in New York, in Tokio auf der Messe und in Frankfurt. Und ich habe mir damals auch, muss ich sagen, mir ein Jahr gegeben, um zu sehen, ob ich das schaffe, das zu platzieren und auch, ob ich schaffe, davon zu leben.
Du hast mehr als das geschafft, um mal vorzugreifen. Du hast Aufträge gekriegt von Bergdorf Goodman in New York und vom MoMA. Wie kam denn das?
Ja, also bedingt durch die Messen, wo ich natürlich meine Arbeiten gezeigt habe, und zu der Zeit gab es ja noch kein Internet und man traf die Welt an diesen Orten. Und da kamen die Einkäufer von Bergdorf Goodman, die natürlich auch immer auf der Suche nach was Neuem und Spannendem waren, und haben sich von mir Arbeiten rausgesucht. Und das MoMA genauso, die natürlich für ihre Kataloge, die sie in die ganzen USA geschickt haben, Objekte und Arbeiten suchen, die eben einzigartig sind. Und ich hatte damals tatsächlich, war auf der Titelseite mit meinen Arbeiten. Aber das hatte dann zur Folge, dass ich so viele Aufträge bekam, dass meine Ofenkapazität das nicht mehr geschafft hat. Also da habe ich gesucht. Also es ist gar nicht so einfach zu überlegen, okay, wer kann mich unterstützen in der Produktion, und habe damals dann die Porzellanmanufaktur Reichenbach, den Günter Burgold, getroffen, der gesagt hat, das, was du machst, ist faszinierend. Ich kann da das gerne mit dir zusammen machen, und wir sind heute noch gute Partner.
Wie oft kreierst du neue Kollektionen?
Ich, also an Ideen mangelt es mir nicht. Das ist eher mein Problem, dass ich mich eher zügeln muss und zurückhaltend sein muss. Aber was das ist oder schon immer war in meiner Arbeit, ich habe alles aus mir, aus der Arbeit selber raus finanziert. Ich konnte immer nur neue Stücke, auch jetzt, wenn man in der Manufaktur arbeitet, muss man ja auch Werkzeuge herstellen und Gipsformen und Rollerköpfe und was auch immer. Das sind natürlich Dinge, die auch ordentlich Geld kosten. Ja. Da muss man immer überlegen, wenn man eine neue Kollektion startet oder eigentlich nur, wenn man ein neues Dekor startet, dann sind es Investitionen von fast 50.000 Euro. Da muss man gut überlegen, welchen Erfolg wird die Kollektion am Markt haben, wie kann man das Ganze wieder refinanzieren. Also ich musste immer sehr bedacht rangehen. Manchmal gehen zwar die Pferde auch mit mir durch.
Was würdest du sagen, Stefanie, ist heute dein Trademark, dein Wiedererkennungszeichen?
Eindeutig nach wie vor das Biskuitporzellan und für die meisten natürlich der perforierte Teller, die Lochschale, ja, und die von Hand gemalten Strukturen ist, glaube ich, nach wie vor das Markenzeichen von Hering Wedding.
Ja. Ich habe gelesen in einem deiner Interviews, wie unterschiedlich du für die unterschiedlichen Märkte vorgehst in deinen Kollektionen. Interessant fand ich, du hast erzählt, in Taiwan ist der größte Teller viel kleiner als der in Deutschland. Wie groß sind die jeweils und wie kommt es dazu?
Ja, ich glaube, man muss sich immer in die jeweilige Kultur der Länder eindenken, auch die Kultur des Speisens. Und die ist natürlich in Taiwan eine andere, als sie in Europa ist. Wir haben in Europa, wenn man die alten Tafel- und Tischgesellschaften anguckt, da fängt man an mit Platz, oder früher hat man, heute nimmt man es auch noch, aber man hat Platzteller und jeder Gast bekommt seinen eigenen Teller und das baut sich auf von der Vorspeise, durchgängend Hauptspeise bis Nachtisch. Wenn ich in Taiwan an einem chinesischen Dinner teilnehme, dann ist eingedeckt mit einem Teller, der maximal, ich würde mal sagen, also allerhöchstens 28 Zentimeter hat, aber eigentlich lieber 26. Und ich habe dazu noch einen Boneplate, der hat vielleicht 18 im Durchmesser. Nebendran steht eine Schale für Reis und ein Teebecher und ich habe meine entsprechenden Stäbchenlöffel, solche Geschichten. Das ist mein Gedeck und das ganze Gedeck begleitet mich eigentlich den ganzen Abend durch und in der Mitte steht und dreht sich die Lazy Susan und darauf sind dann die Gerichte für das Sharing gemacht, weil der ganze Tisch natürlich sozusagen gemeinsam und sich die Gerichte teilt. Also es sind andere. Jedes Land ist anders. Und für mich war es wichtig, auch zu sagen, ich gehe nicht mit einzelnen Servicen, wie man das hier früher hatte,
ja,
an den Start, sondern mit einer großen Kollektion, einem großen Baukasten. Und aus dem Baukasten kann sich jeder bedienen, je nach Lust und Liebe. Und vor allen Dingen auch dem Baukasten, der jetzt schon seit 32 Jahren besteht. Wenn er erweitert wird, erweitern wir immer so, dass er zu den Dingen passt, die auch schon vor 30 Jahren entwickelt wurden. Und so entwickelt sich und erweitern sich Oberflächen. Wenn wir zum Beispiel mit Blautönen arbeiten, sehen wir zu, dass die zu denen passen, die schon da sind. Neue Farben oder Glasuren, die dazukommen, eigentlich immer das schon Vorhandene wieder erweitern. Und somit kann eigentlich jeder für sich sein eigenes Geschirr zusammenstellen, wie er es braucht. Mhm.
Und mit anderen Worten, bei dir geht es nicht nach Saisons. Du sagst nicht, es muss zweimal im Jahr eine neue Kollektion geben, sondern du baust auf dem, was du hast.
Klar, das war natürlich früher, muss man schon sagen, die Messen haben immer gefordert, please show me the novelties, hieß es. Und interessanterweise war, wenn man neu dekoriert hat und am nächsten Jahr genau das Gleiche nochmal gezeigt hat, nur anders dekoriert, dachte auch jeder, es ist neu, so viel Neues kann ein Mensch sowieso gar nicht aufnehmen. Yeah. Nein, aber natürlich macht man... Man entwickelt immer weiter, das ist ja schon allein sein eigener Anspruch und Drang, aber ich habe mich davon verabschiedet, es exakt zu einem gewissen Zeitpunkt auf den Markt zu bringen. Ja. Also nicht an jedem 10. Februar und an jedem 15. Oktober, weil bei uns ist es so, man entwickelt Dinge, aber für mich müssen die am Ende vollendet sein. So eine Form muss, ich sage immer, so unter Spannung stehen, dass sie knackt, weil dann hat sie Bestand, auch viele, viele Jahre oder Jahrzehnte zu überdauern. Und das ist nicht an den Terminkalender gebunden. Und heute haben wir natürlich auch veränderte Situationen. Diese Messen, die gibt es zwar noch, aber ich habe mich davon verabschiedet. Wir gehen heute anders in unsere und an unsere Märkte ran und da kann ich das etwas entspannter antreten.
Wie geht ihr an eure Märkte ran? Ist Social Media wichtig?
Also wir gehen, natürlich hat man die Website und man hat sein Instagram. Aber für uns ist es ganz wichtig, dass wir persönlich in die Märkte gehen. Also wir sind seit anderthalb Jahren sehr stark in den USA vertreten und wir gehen vor Ort und wir laden dann Menschen ein, die sich für unsere Arbeiten interessieren, Multiplikatoren, gute, also wir veranstalten sozusagen kleine Dinner bis maximal 24 Personen, was wir auch hier in der Villa machen, dass wir uns Leute einladen, die Interesse an unserer Arbeit haben oder auch Interesse am Gespräch, sich kennenzulernen, um daraus eben ganz andere Projekte zu entwickeln. Und das hat sich sehr bewährt.
Interessant.
Ist für unsere Zielgruppe und für das, was wir tun, sehr, sehr spannend. Also wir haben selbstverständlich auch noch Händler, mit denen wir arbeiten, die toll sind und wo man dann den natürlich auch die Außenwirkung hat. Und die andere Hälfte unseres Schaffens sind tatsächlich Sterneköche weltweit. Und das ist natürlich, dann hat man eine Bühne auch weltweit. Das ist natürlich schon was Besonderes.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wer sind eure Kunden vor allem und wo kommen sie überall her?
Also ich habe neulich vorher mal recherchiert oder mir die Zahlen geben lassen. Tatsächlich bis heute haben wir in 70 Länder geliefert, was ich auch toll finde. Ich wusste gar nicht, dass es so viele sind. Unterschiedlichste Projekte natürlich. Und mit dem Geschirr, das sich 2004 entwickelt und dann also in der Form manufakturell hergestellt, dann 2005 auf dem Markt hatte, es ist 20 Jahre arbeiten wir mit der gehobenen Gastronomie zusammen. Also tatsächlich um die 250 Sterne, die wir beliefern in der ganzen Welt. Das ist so die eine Ebene. Und die andere Ebene sind, wir arbeiten viel mit Innenarchitekten zusammen, wo es dann um natürlich Privatausstattungen geht. bis hin zu, ja, was alles dazu gehört, Yachten, Private Jets. Oder jetzt haben wir gerade ein sehr schönes Projekt gehabt, den Eastern and Oriental Train, der von Bangkok über hier in Malaysia, Kuala Lumpur fährt. Den durften wir ausstatten. Und das sind schon natürlich schöne Projekte, wo man auch sieht, wir haben Van Cleef & Arpels, die sagen, sie haben sich alle Handwerker für ihre neue Art des Dinings in ihren Geschäften aufzeigen lassen und haben sich für Hering entschieden, weil wir das Handwerk am besten kommunizieren. Das sind schöne Komplimente, wo man dann weiß, okay, das trifft die richtigen Leute, die das auch wertschätzen. Also das sind spannende Kunden. Aber wir freuen uns auch über jeden Privatkunden. Heute, wir haben immer donnerstags unsere Villa offen, kommen Menschen zur Türe rein, die einfach fasziniert sind, Handwerk lieben, es lieben gut zu essen und den entsprechenden Teller drauf zu zahlen. Das passt schon.
Da kann man einfach bei euch reinschneien, ja?
Genau, immer donnerstags kann man reinschneiden.
Okay.
Und sonst kann man auch reinschneiden, aber sollte man kurz vorher anrufen, dass wir da sind.
Erkennst du eigentlich auf den ersten Blick, ob etwas ja hochwertig oder aus einer Massenproduktion ist?
Ja, ich glaube schon, ja. Also den Blick habe ich mittlerweile, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Also es gibt solches und solches. Aber ja, ich glaube schon, dass man an Stücken erkennen kann, ob ein Mensch dahinter steckt, der es gefertigt hat. Also Handwerk und handwerklich gestaltete Produkte sind schon, finde ich, sehr besonders und strahlen eine Emotion aus, die einen packen, fesseln, mitnehmen und auch die einem wirklich im Alltag was wiedergeben, finde ich. Mhm. Das ist schon etwas, was mich also auch bis heute fasziniert. Also ich kann zwar und habe viel für auch die Industrie entworfen und weiß, wie es geht, wenn man Produkte auf eine Maschine legt und die dann auch in tausender Stückzahlen rausgehen. Aber die Faszination und auch den Quell des Ganzen, der, wo holt man die Ideen her, muss ich sagen, kommt tatsächlich aus dem Handwerk.
Hast du denn oder kannst du denn als jemand, der das wirklich erkennt, auch Spaß haben, Freude haben an industriell oder eben an Massenware? Oder würde das zum Beispiel bei dir ja nicht auf den Tisch kommen?
Doch, aber alles zu seiner, für seinen Einsatz, sage ich mal so. Also ich habe ja selber große Serien auch für Villeroy, eine große Gastro-Serie entworfen, die auch schon ewig läuft jetzt. Das ist wirklich, das ist industrielle Ware, die perfekt zum Einsatz kommt an den jeweiligen Orten, für die sie entwickelt sind. Also das fasziniert mich schon, auch dafür tolle Sachen zu entwerfen, die aber dann in Masse hergestellt sind und wo der Teller dann am Ende 10 Euro kostet. Das ist eine totale Faszination, keine Frage. Also ich finde, es hat alles dazu seinen Platz und das eine braucht auch das andere, aber das eine ersetzt nicht das andere.
Ja. Welche Rolle spielt Berlin für deine Arbeit?
Ich würde mal sagen, meine Wahlheimat, und ich bin hier sehr gerne zu Hause. Und Berlin hat, wie man auch merkt, Hering Berlin, den ist in den Markennamen geflossen. Das ist eindeutig ein eindeutiges Bekenntnis
kannst nicht mehr
zu dieser Stadt.
Sein,
ne? Kann man nicht mehr. Gut, man könnte jetzt Hering New York, Hering Tokio.
Das stimmt.
Man kann erweitern. Aber nein, also für mich ist das ein guter Heimathafen. Es ist immer schön, zurückzukommen und auch hier Energie zu schöpfen. Und Berlin ist für mich einfach in Deutschland eine liberale Stadt, in der vieles möglich ist. Und ich bin 92 hierher gekommen und da war sowieso alles im Umbruch. Mhm. Und die erste Werkstatt damals Prenzlauer Berg. Und ja, ich habe es noch keinen Tag bereut und viele Freunde hier und schön ist, wenn man heute in der Stadt umhergeht und dann, egal wo man ist, Leute kennt, dann weiß man, okay, jetzt ist man doch schon eine Weile hier.
Ja, nach 10 Jahren angeblich ist man ja Berliner oder nach 20? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, ich habe mir gesagt, 3 Generationen, also meine Kinder sind auch noch, sind zwar hier geboren, aber gelten auch noch nicht als Original.
Ach so, oh, okay.
Ja, ich glaube, man muss 3. Generation hier sein.
Okay.
Aber wir sehen das nicht so eng.
Stefanie, wir treffen uns ja hier anlässlich des Podkalenders im Oktober, also im Herbst. Wie geht dein Herbst weiter? Was steht für dich die nächsten Wochen auf dem Programm?
Was steht auf dem Programm? Auf dem Programm steht eine schöne Veranstaltung an der Dresdner Universität. Dort gibt es das Deutsche Kulinarische Archiv. Da steht was Überraschendes an. Darf ich noch nicht drüber reden.
Okay.
Und dann geht es bei mir weiter. Jetzt habe ich eine vierwöchige, den November sozusagen in Berlin, um unsere neuen Projekte in Gang zu setzen, unsere Leuchtenkollektion vorzubereiten, die jetzt an den Start geht. Und dann geht es am 29. November wieder Richtung USA, Miami, Art Basel, Design Miami. Dort stellen wir unsere neue Kooperation mit einem LA-based Colombian Designer vor, Waves and Clouds. Und von dort geht es weiter Dallas, New York und dann wieder nach Hause. Das ist so, und dann ist der
Weihnachten.
Dann geht das nächste Jahr. Ja, ich glaube, dieses Jahr mache ich tatsächlich mal wieder einen Weihnachtsbaum. Der musste 2 Jahre pausieren, aber ich glaube, dieses Jahr steht mir der Sinn danach.
Habt ihr auch Weihnachtsdeko eigentlich? Nein.
Na, bei Hering nicht, nee. Also, aber ich sammle das schon seit vielen, vielen Jahren und mein Baum ist nicht gerade Hering-like. Der ist so durchgeknallt. Also ich glaube, da sieht man echt die Tanne nicht mehr.
So amerikanisch.
Genau. Also einmal muss es drüber sein im Jahr und das ist dann an Weihnachten.
Hast du vielleicht, Stefanie, noch einen schönen Kulturtipp für uns für die kommenden Wochen?
Also ich bin ja großer Fan von der Company von Sascha Walz und die hat viele Auftritte jetzt wieder im Herbst. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Bei mir klappt es nicht mit meinen Terminen, aber ich würde sonst an jedem teilnehmen.
Gibt es ein Buch, was du uns empfehlen kannst?
Ein Buch, ich bin so schlecht mit Titeln, aber das die neueste Ausgabe von der Ivana Jeising. Mein Freund hat es gelesen und hat so herrlich dabei gelacht, dass ich so neidisch war und dachte, das nehme ich mit auf die nächste Reise. Okay. Das will ich auch lesen.
Sehr schön.
Und ansonsten bin ich natürlich ein großer Fan, jetzt wenn es wieder ans Kochen geht, was ich sehr gerne selber mache, da kommt immer ab November eigentlich das Winterkochbuch raus von Nigel Slater, heißt er genau so. Und da kann man eigentlich ab November danach gucken, dass man weiß, dass an Weihnachten alles auf dem Tisch steht.
Ja. Stefanie, das war ein schönes Gespräch. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen wunderbaren, erfolgreichen Herbst.
Dankeschön und danke fürs Gespräch. Und auf bald. Auf ein Wiedersehen.
Genau.
Tschüss. Tschüss, Stefanie. Tschüss.
Das war der Habers Bazar Podkalender im Oktober. Stefanie Herings und weitere Tipps könnt ihr noch einmal nachhören in den Shownotes. Der Podkalender jeden Monat neu auf habersbazar.de und überall, wo es Podcasts gibt.